Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Schriftlesung wird auch heute Morgen der Predigttext sein und wir werden uns heute Morgen beschäftigen mit dem Paradies. Haben Sie sich das auch schon mal gefragt? Warum sich so viele Menschen nach dem Paradies sehnen? Das stimmt doch, oder? Also unsere Familie zum Beispiel, die fährt ganz gern im Urlaub auf die Insel Texel nach Holland. Und das ist für unsere Familie so ein richtig kleines Paradies. Sandstrand, Ruhe, Natur, Erholung, gutes regionales Essen, guter Wein, einfach paradiesische Zustände. Oder Sie buchen eine Hotelanlage, eine Ferienwohnung. Wie lautet da oft der Name? Zum Paradies. Oder Sie planen den Sommerurlaub und stoßen im Katalog auf Ihr Urlaubsparadies. Und beim Vorbereiten der Predigt habe ich sogar gefunden, es gibt sogar einen Adam- und Eva-Gasthof zum Paradies, wo Gastfreundschaft hochgehalten wird. Und wer schon mal im Kloster Maulbronn war, der erinnert sich, wer hat die Führung mitgemacht? Die Vorhalle zur Klosterkirche heißt das Paradies. Ein Meisterwerk der Baukunst, denn einzigartig sind die fast 900 Jahre alte Portaltüren der Klosterkirche. Paradies. Was verbindet uns mit diesem Wort? Ich denke, die Menschen, die sehnen sich nach dem Paradies. Das war früher so und das ist auch heute so geblieben. Die Geschichte vom Paradies wurde für uns weitergegeben und aufbewahrt und aufgeschrieben. Diese Geschichte stillt die Sehnsucht nach einem perfekten Leben, ohne Schmerzen, ohne Überlebenskampf, voller Harmonie und Glück. Und durch jedes menschliches Herz zieht immer wieder diese leise Wehmut nach dem verlorenen Paradies. Vor allem, wenn das eigene Leben voller Stress und Hektik ist, wenn es irgendwo auf dem Erdenrund wieder einmal eine irreparable Umweltzerstörung gibt oder die Harmonie in unserem ganz persönlichen Umfeld auf der Strecke geblieben ist. Wenn wir Scheidung erleben, Schicksalsschläge, Krankheiten. Und es ist gut, diese Sehnsucht nach dem Paradies immer wieder zu spüren. Wenigstens an den Sonntagen, an den Feiertagen, in den Ferien. Sich von Zeit zu Zeit dem Rhythmus der Schöpfung wieder anpassen und das eigene Leben vielleicht auch wieder langsamer und genussvoller zu führen. Es geht eben kein Weg ins Paradies zurück. Und wir als Menschen des 21. Jahrhunderts wären sicher auch nicht bereit, auf all das zu verzichten, was das Leben jenseits des Paradieses positiv ausmacht. Eigenverantwortung, Neugierde, Fortschritt in Medizin und Wissenschaft. Und so möchte ich als erstes eigentlich beginnen, ein bisschen mit der Geschichte. Mit der Erzählung vom Paradies geht es um ein Stück Urgeschichte. Es steht ja auch ganz am Anfang der Bibel im ersten Buch Mose. Und die Urgeschichten nennt man die ersten 11 Kapitel der Bibel. Uralte Geschichten sind das. Seit tausenden Jahren werden diese Geschichten von Generation zu Generation weitergegeben. Doch sie berichten nicht in erster Linie, was vor Urzeiten einmal war, sondern sie erzählen Urtypisches über uns Menschen. Sie sind Grundgeschichten und decken auf, was es grundsätzlich mit dem Leben auf sich hat. Jetzt habe ich den Faden verloren, das gibt es auch. Die Geschichte von Adam und Eva ist mit ihren wesentlichen Zügen bis auf den heutigen Tag die Geschichte eines jeden Menschen. Sie ist Teil einer Sammlung von mündlich weitergegebenen Erzählungen, die zu einem literarischen Werk geformt wurden, in der Absicht, die Fragen nach Gott und den Menschen aufzuarbeiten. Nur 50 Zeilen umfasst der gleichnishafte Bericht über das Paradies. Und trotzdem, trotz abnehmender Bibelfestigkeit, kennt ihn immer noch jedes Kind. Und wenn ich euch Konfirmanden frage, wer kannte die Geschichte vom Paradies nicht? Ihr kanntet sie alle. Geschichte von Adam und Eva, die bekommt man schon in der Schule mit. Aber kommt bei Ihnen nicht ab und zu die Frage auf, gab es das Paradies wirklich? Wo war dieser ominöse Ort auf diesem Globus? Und warum ist dieser Abschnitt ein so wichtiger und sehr bekannter Abschnitt unserer heutigen Bibel? Und beim Vorbereiten der Predigt stieß ich auf einen Artikel der Zeitschrift Spiegel. Und es war sehr interessant zu lesen, wie viele Archäologen und Wissenschaftler sich mit der Existenz dieses Ortes beschäftigen. Und noch erstaunlicher ist, dass die Redakteure der Zeitschrift Spiegel das Paradies für einen realen Ort halten. Archäologen haben nämlich in der Osttürkei Spuren einer 11.000 Jahre alten goldenen Epoche der Steinzeit entdeckt. Gazellenjäger schufen dort mächtige Schlangentempel und lebten wie im Garten Eden. Der Verdacht laut Spiegel, Adam, gab es wirklich. In der Geschichte vom Sündenfall steckt ein wahrer Kern. Eine erstaunliche Debatte ist da im Gange. Geologen und Klimaexperten, die sich vom Offenbarungscharakter der Bibel nicht schrecken lassen, glauben, das Paradies hat Koordinaten, es war ein realer Ort und das Alte Testament erhält den Wegweiser dorthin. Soweit eine kurze Einleitung, eine kurze geschichtliche Rückblick. Und jetzt steigen wir ein in den Bibeltext. Und Peter Lauber hat es vorhin gelesen. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass es eine Lust für die Augen wäre und verlockend. Und jetzt fangen wir an mit dem dritten Kapitel. Das ist die Neugierde. Die Frau sah, dass von dem Baum gut essen wäre und dass es eine Lust für die Augen wäre und verlockend. Der Ausgangspunkt für den ganzen Schlamassel, den Adam und Eva uns eingebrockt haben, ist ihre Neugierde. Wie es im Text steht, ihre Lust. Die beiden, Adam und Eva, wollen wissen, wie alles schmeckt im Paradies. Von allem probieren, alles austesten. So wie es Kinder und auch ihr Jugendliche tun. Denn das sind ja Adam und Eva eigentlich ja auch. Kinder im Garten Eden. Sie wollen ihre Welt kennenlernen und irgendwann in ihrer Entwicklung kommt der Punkt, an dem sie sich auch die letzte von Gott gestellte Grenze im Paradies überschreiten müssen. Und wenn es nicht der Apfel gewesen wäre, dann wäre es was anderes gewesen, wie ich so als erprobte Mama denn sagen würde. Das eigene Leben selbst in die Hand nehmen. Das würdet ihr doch Konfirmanden doch auch machen. Ab einem bestimmten Alter will man das sein Leben selbst in die Hand nehmen. Und wie in jeder guten menschlichen Entwicklung will jeder, der erwachsen wird, irgendwann über den eigenen Tellerrand hinausschauen und legt sich damit zwangsläufig mit den Elternfiguren an. Und so war es auch bei Adam und Eva. Vielleicht ist es gar nicht das Verbot, das die beiden so lockt, sondern die Folgen, die die Schlange in Aussicht stellt. Denn mit Schlangengeflüster beginnt die Geschichte, liebe Gemeinde. Lautlos kommt die Schlange ihres Weges. Mit einem Mal hat Eva ihre Stimme im Ohr. Die Schlange fragt, ja, sollte Gott gesagt haben. Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen in diesem Garten? Und jetzt kommen wir zum Misstrauen und zum Zweifel, der vierte Punkt. Ich lese es Ihnen nochmal. Hat Gott wirklich gesagt? Ja, sollte Gott gesagt haben? Die List lauert. Die Schlange sät mit ihren Worten Zweifel. Und Eva? Sie beginnt zu zweifeln. Und die Schlange macht es sehr geschickt. Sie fordert Eva nicht auf, sich über Gottes Gebote hinwegzusetzen. Geschmeidig windet sie sich heran und sät leise den Zweifel. Ihre Frage klingt harmlos. Das Schlangengeflüster rückt Gott ins Zwielicht. Ja, könnte es sein, dass Gott den Menschen etwas vorenthält? Und schon strömt das Gift des Misstrauens in den Blutbahnen des Menschen und verbreitet sich. Ja, was wäre, wenn Gott und seine Gebote uns Menschen nur einengen wollen, kein Halten und Hemmen? Da entstehen Zweifel, oder? Ja, aber wie wäre es denn, wenn Gott und seine Gebote uns Menschen einengen wollten? Das Schlangengeflüster sät aber nicht nur das Misstrauen, sondern auch die Fantasie. Und was war die Fantasie? Weil die Schlange gesagt hat, ihr könnt gescheit wäre. Ihr Menschen könnt dann selbst entscheiden, was gut und was böse ist. Das sind doch echt gute Aussichten. Denn Wissen, das wissen wir alle, Wissen ist Macht. Und das ist ja schon immer eine ganz, ganz schwache Stelle von uns Menschen. Unser Machtstreben ist tief in uns angelegt und die Schlange hat es geknackt. Die Schlange braucht nicht mehr viel zu sagen. Der Mensch denkt längst weiter. Wie wäre es, wenn ich von allen Früchten des Gartens essen könnte? Wie wäre das, wenn ich alles ausprobieren könnte? Wie wäre das, wenn es keine Grenzen gäbe? Wie wäre es, zu sein wie Gott? Die Schlange im Ohr. Man erfährt im Bibelabschnitt nicht, wo die Schlange herkommt. Man weiß es auch in der eigenen Geschichte oft nicht, wo die Schlange herkommt. Wissen Sie, wo die Stimme herkommt, die Ihnen da einen Floh ins Ohr setzt? Diese Stimme ist einfach da und findet Einzug in unsere Gedanken, in unsere Herzen. Lautlos kommt der Gedanke angeschlichen, plötzlich ist er da. Und das kennt jeder von uns. Könnte es sein, dass mir Gott etwas vorenthält? Entgeht mir irgendwas im Leben? Und schon ist sie da, die Fantasie. Sie ist geweckt. Wie wäre es, wenn ich auch dies und jenes noch kriegen könnte? Oder wenn ich bei der Steuererklärung nicht alles angebe? Wenn ich schon bald das Erbe kriegen könnte? Wie wäre es denn, ohne Grenzen zu sein, ohne Gebote, ohne Gesetze, ohne auch irgendeine Einschränkung? Das wäre doch cool. An diesem Punkt waren Adam und Eva und sind wir heute so verführbar. Es ist die Angst, im Leben zu kurz zu kommen. Es werden Begehrlichkeiten geweckt. Man will noch mehr vom Leben kriegen. Und man ist dafür bereit, sich jedes Recht zu nehmen und jede Grenze zu überschreiten. Die Schlange, sie hatte ein leichtes Spiel. Nein, sterben werdet ihr nicht, sondern ihr werdet sein wie Gott. Eva schaut den Baum empor, sie sieht, von dem Baum wäre gut essen, eine Augenweide, eine Verlockung an Wissen und Macht. Die schöne Frucht reizt sie, dann greift sie zu, greift mit der sich steigenden Fantasie, mehr vom Leben zu haben. Und die Schlange hat ihr Werk getan. Und dann kommen wir zum fünften Punkt. Jetzt kommt die Erkenntnis. Und wirklich, sobald der Apfel gegessen ist, erkennen die beiden Grenzüberschreiter eine Menge. Sie erkennen, dass sie nackt sind, dass sie Kleidung brauchen und dass sie etwas getan haben, das schwerwiegende Folgen hat. Scham und Schuld tritt in ihr Leben und macht sie mit einem Schlag erwachsen. Das Unternehmen scheint zu gelingen, denn das genau hatte ja die Schlange versprochen, einen Zuwachs an Erkenntnis. Eine Erkenntnis, um zu unterscheiden, was gut ist und was böse. Adam und Eva, sie erleben wahrhaft eine große Erkenntnis. Sie sehen viel, aber allerdings ganz anders, als dass sie sich das erhofft haben. Sie sind nicht mehr Gottes Kinder, die Objekte seiner Liebe, sondern sie sind eigenständige Wesen geworden, mit einem persönlichen Willen, mit dem Wissen, dass ihre Tat Konsequenzen hat und dass man als Mensch nicht alles auf einmal haben kann. Einen eigenen Willen, ein eigenes Leben haben und gleichzeitig naiv im Paradies leben, das geht eben nicht. Dem Menschen werden die Augen geöffnet und er schämt sich. Und warum schämt er sich? Weil sich der Mensch mit einem Schlag so sieht, wie er ist. Er sieht seine Bedürftigkeit, seine Angewiesenheit, seine Ungeschütztheit. Und wer dieses Ausgegrenztsein an sich sieht, der kann sich im Grunde nur noch schämen für diese kärglichen Versuche, das Leben allein meistern zu wollen. Diese Versuche münden so oft in Verdrängung, Suchtverhalten, Lug, Trug und Gewalt. Und nach dem Genuss wird für Adam und Eva nun mit einem Schlag das Leben sehr viel komplizierter. Die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, die Beziehung zwischen Adam und Eva, sie erleben zum ersten Mal Gottes Zorn und beide erfahren, dass es trotz aller Ausreden keine Möglichkeit gibt, die Verantwortung für die eigene Tat irgendwohin abzuwälzen. Konflikte, Schmerzen, Mühsal, wohin sollten sie mit all ihren Problemen gehen? Der Kampf ums Überleben, das wird nun ihr Alltag sein. Das verändert die Beziehung der Menschen zu den Tieren, zu den Pflanzen und zu der Erde, und auf der sie vorher miteinander friedlich gelebt haben. Die Menschen werden die Tiere außerhalb des Paradieses jagen, um zu überleben. Sie werden sich die Erde untertan machen und eine Welt aufbauen, in der es richtig und falsch, gut und böse gibt. Es entsteht eine Welt, in der die Menschen übereinander Recht sprechen. Es entsteht eine Welt, in die Menschen nicht ewig leben werden, sondern mit dem Tod das Ende des irdischen Lebens fertig werden müssen. Adam und Eva bleibt nichts anderes übrig, als die böse Frucht ihrer Tat zu ernten. Sie schämen sich, verstecken sich, nehmen sich Feigenblätter, um sich zu bedecken. Auch wir im Heute und Jetzt kennen diese Feigenblätter, mit denen wir uns bedecken wollen. Voll von solchen Feigenblättern ist unser Leben. Mit wie viel Gehabe umgibt sich mancher Mensch, nur damit nicht zutage tritt, wie klein er sich fühlt. Mit wie viel Schminke und Aktionismus schmückt sich so mancher Zeitgenosse, nur damit das Alter nicht zum Bewusstsein kommt. Mit wie viel Zynismus und Geschwätz sind unsere Gespräche durchsetzt, damit ja nichts Wesentliches zutage tritt. Mit wie viel Ablenkung umgeben wir uns, damit wir nicht auf uns selbst stoßen und mit uns alleine sind. Wie viel Lärm und wie viel Töne drehen wir auf, damit uns die Stille nicht unangenehme Fragen stellt. Und das sind alles Feigenblätter. Das sind die Früchte des aufkommenden Schamgefühls. Und nicht nur das Verhältnis zu sich selbst ist gestört, wo der Mensch sein will wie Gott. Auch das Verhältnis zu Mitmenschen und zu unserer Umwelt leidet, immer wenn sich der Mensch zum letzten Maßstab macht und sein Glück um jeden Preis haben will. Da stehen Unterordnung und Leid und Tränen und Blut, Unheil und Gewalt mit auf der Rechnung. Das ist der Preis, den wir als Kinder von Adam und Eva zu zahlen haben. Unser Leben ist kompliziert und konfliktreich und wird es bleiben. Die einfache Harmonie mit der Natur und untereinander ist für immer verloren gegangen. Jetzt kommen wir zum sechsten Punkt. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Gott ruft Adam und sprach: Wo bist du? Irgendwann taucht Gott wieder auf bei Adam und Eva. Irgendwann taucht Gott wieder auf in unserem Leben. Vielleicht bei der Goldkonfirmation oder beim Einschulungsgottesdienst, bei einer Beerdigung, bei Pro Christ oder an einem ganz normalen Sonntagsgottesdienst. Irgendwann ist jeder, sind auch wir gefragt. Und die Frage lautet: Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Warum versteckst du dich? Was hast du dir für Feigenblätter zugelegt? Was hast du gemacht mit deinem Leben? Warum hast du misstraut? Warum hast du dir durch deine Zweifel an Gott und deine Angst vor dem zu kurz kommen so viel zerstört? Mensch, wo bist du denn mit deinem Leben hingekommen? Die Schwäche des Menschen zeigt sich, sie zeigt sich auch darin, wie zuerst Adam und dann Eva, wie auch wir, oft die Verantwortung abstreiten. Die Frau war's, die Schlange war's, ihr sagt, die Eltern waren's, die Lehrer waren's, alle machen's doch. Und wie die Ausreden heißen, auch dies ist eine Schwäche des Menschen. Alles aber wird anders, weil Gott seinerseits eine Schwäche hat. Eine Schwäche für Adam und Eva, eine liebevolle Schwäche für den Menschen, für uns. Und jetzt möchte ich anknüpfen an dem Eingangsteil, was der Peter Lauber so gut gemacht hat bei der Begrüßung. Und Gott hat eine Schwäche für uns Menschen. Und das ist jetzt eigentlich auch der wichtigste Part. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Gott machte Kleider für Adam und Eva und zog sie ihnen an. Röcke von Fellen und zieht sie ihnen an. Trotz allem, was geschehen war, Gott hat eine Schwäche für den schwachen Menschen. Er lässt ihn nicht stehen, nackt und verloren. Er lässt ihn nicht vergehen vor Scham. Nein, Gott nähert sich uns Menschen. Gott kleidet uns Menschen, gibt uns ein Schutzgewand. Ach, noch viel mehr geschieht, noch viel mehr weitergeht die Geschichte. Da klingt doch auch aus dieser Urgeschichte leise eine Zukunftsmusik herüber. Gott geht ja noch weiter. Er schickt seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde. Er soll uns Anleitung zu einem funktionierenden Leben geben. Und Gott geht noch weiter. Die größte Liebestat geschieht mit dem Kreuzestod von Jesus am Karfreitag, wo Gott sich als liebender Vater outet und unsere kaputten Seelen heilt und uns den Weg frei macht, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Da wird aus dem einstigen Schutzgewand im Paradies ein Festgewand. Ja, ein Festgewand zieht Gott den Menschen an. Fast wären wir Menschen auf unseren Irrwegen vor die Hunde gegangen. Gott aber hat eine Schwäche für uns Menschen. Er liebt die Menschen. Er möchte in Beziehung mit uns kommen. Und wie entgegenkommend er ist. Und der Mensch kehrt heim, kommt an in Gottes offenen Armen. Heute und jetzt, wenn wir unseren Weg mit Jesus gehen, nach unserem Tod erst recht in Gottes ewigem Reich. Jetzt habe ich noch einen letzten Punkt, und das ist die Gefährdung. Weil es keinen Weg mehr zurück in die Urzeit gibt, ist es gut, sich die Warnung, die uns die Geschichte vom Sündenfall übermittelt, vor Augen zu halten. Unsere menschliche Neugierde, unser Forschertrank, hat uns weit gebracht. Wir heilen Krankheiten, an denen früher Generationen gestorben sind. Wir implantieren Organe, künstliche Gelenke, produzieren genveränderte Medikamente und vieles mehr. Wir haben das menschliche Genom entschlüsselt und niemand weiß, was die nächsten Jahrhunderte bringen werden. So sehr die Neugierde eine Stärke von uns Menschen ist, sie führt auch zu Konflikten. Wir Menschen sind nicht Gott, wir haben die Schlüssel des Lebens nicht in der Hand, auch wenn wir das manchmal selbstherrlich meinen und gerne unsere biologischen Lebensgrundlagen zu verbessern suchen. Das, was uns die Geschichte vom Sündenfall lehrt, ist, gerade weil wir die Kinder von Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, müssen wir auch die Verantwortung vor Gott und für uns tragen, was wir tun. Gentechnik, Eingriff in die Umwelt, Umgang mit Ressourcen und Lebensmitteln. Wo kommen Dinge her, die wir kaufen? Wie wurden sie hergestellt? Wie wurden die Menschen entlohnt, die dafür hart arbeiten mussten? Wie wurden die Umweltauflagen erfüllt? Unbegrenztes Reisen bei begrenzten Energievorräten. All das liegt in unserer Verantwortung. Und ganz ehrlich, wir müssen uns auch die Frage gefallen lassen, brauche ich das wirklich? Schon wieder ein neues Auto, ein neues Handy, neue Schuhe, neue Klamotten? Wenn die aussortierten Dinge doch noch funktionieren und noch tragbar sind, ist das nicht ein Abschneiden tagtäglich ein Abschneiden von Gottes einzigartiger Schöpfung. Denn vieles, was wir brauchen und zerstören, ist irreparabel. Wir können zwar versuchen, uns rauszureden, wie es Adam und Eva versucht haben, aber es wird uns nicht gelingen. Wir müssen uns der Verantwortung stellen. Und wenn wir uns der Verantwortung stellen, nach Gottes Weisungen vernünftig handeln und weise entscheiden, dann werden unsere Kinder noch eine Zukunft haben auf diesem schönen Planeten. So wie Adam und Eva eine Zukunft hatten, als sie das Paradies verließen. Sie verließen das Paradies, aber sie verließen nicht Gott. Dieses Leben jenseits des Paradieses ist unser menschliches Schicksal, sagt uns die Bibel. Und sie sagt auch, wir haben Gottes Begleitung und Segen mit im Gepäck. Gott ist mit uns mitgegangen in unsere Welt und hat uns nicht allein gelassen. Es war Gottes Entscheidung, unseren Willen anzuerkennen und uns das Leben in eigener Verantwortung anzuvertrauen. Und es ist unsere Entscheidung, Gott immer wieder Raum in unserem Leben zu geben, im Gottesdienst, im Gebet, in Momenten der Besinnung. So kann Gott das Gegenüber sein und bleiben, das wir Menschen brauchen, damit wir uns nicht verlieren in der Welt jenseits des Paradieses. Amen.